Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Gut, soweit, so gut. Und ich möchte mit euch starten in das neue Jahr 2024. Schon eine Tradition geworden mit dem Jahresvers, mit der Jahreslosung. Und ich behaupte mal, oder ich lehne mich mal heute Morgen ein bisschen aus dem Fenster und stelle mal die Behauptung auf, ich glaube, dieses Jahr 2024 könnte ein richtig gutes Jahr werden. Alle, die so ein bisschen Pessimisten sind, sagen, ja, Tobi, das sagst du, aber es könnte auch ein richtig schlechtes Jahr werden. Worauf ich sage, richtig, stimmt, könnte wirklich ein schlechtes Jahr werden, aber es könnte auch ein richtig gutes Jahr werden. Also da können wir dann so hin und her machen, so Ping-Pong spielen. Wie komme ich zu dieser Behauptung, ja, dass es ein richtig gutes Jahr werden könnte? Das ist eben ein bisschen angefeuert durch diesen Jahresvers vom Jahr 2024, den ich jetzt gleich dann mit euch teilen werde. Wer einen Infozettel schon angeschaut hat, der weiß wahrscheinlich schon. Aber bevor ich das sage, nochmal ganz kurz die Frage, die dann oft kommt, Jahreslosung, hä, was ist es und so weiter. Eigentlich wäre eine bessere Bezeichnung Jahresvers, weil es keine Losung ist. Es wird nicht gelost, ja, weil da könnten die schrägsten Verse rauskommen. Ja, also habt schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, was da alles möglich wäre. Das ist wirklich schräg, gell? Und darum wird nicht gelost eigentlich, sondern es werden in einem Gremium, das heißt Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen im deutschsprachigen Raum, also Vertreter aus Österreich, Schweiz, Deutschland, verschiedenste Organisationen, über 25 glaube ich, da wird ausgewählt und Vorschläge gemacht, Gruppen gebildet und dann wird 3 Jahre im Vorhinein immer festgelegt schon. Also nächstes Jahr gibt es schon und so weiter. Also so wird es festgelegt und dann begleitet oder soll dieser Vers die Christinnen und Christen über die Konfessionsgrenzen hinaus begleiten. Ja, also das ist es, was so da im Hintergrund läuft. Und jetzt, der Vers fürs Jahr 2024 erläutert, meistens sind es auch kürzere Verse, merkt man ja. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Also da findet ihr diesen Vers. Jetzt würde es mich wirklich interessieren, wenn ihr diesen Vers so jetzt ein bisschen so schmeckt und wahrnehmt und so, was sind so die ersten Gedanken, die euch durch den Kopf gehen? Also ihr dürft, es ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern ihr dürft es wirklich sagen. Was kommt euch denn Sinn? Ich wiederhole es, dass dann alle hören können. Andere begrüßen, okay, ganz was praktischer Gedanke, okay. Anderen helfen, oh, sehr praktische Dinge, ja. Okay, also zum Beispiel bügeln oder wie? Oder?
Ja, oder auch Menschen treffen, die nicht so machen, das wäre ein
Gedanke. Okay, also auch eher beziehungsmäßig, also nicht Tätigkeiten, sondern ja, okay.
Mhm.
Arbeit fällt dir ein? Auch die Arbeit mit Liebe angehen? Okay.
Eine ehrliche Liebe.
Eine ehrliche Liebe? Okay. Mhm. Was kommen anderen in den Sinn?
Herausforderung,
danke, ja, das ist mir auch nämlich in den Sinn gekommen.
Opfer bringen,
okay. Ihr nehmt mir eine Predigt vorweg.
Überwindung.
Mhm.
Okay.
Dass man sich entscheidet dafür, okay.
So.
Jeder definiert Liebe anders. Es wirft die Frage auf, ja, was ist Liebe? Ja, genau, sehr wichtig. Okay, letzte Wortmeldung noch.
Liebe aus Gnade heraus, aber wenn sie noch am besten nicht verdient.
Okay, Liebe aus Gnade, also auch wenn es eigentlich nicht verdient wäre. Sehr, sehr interessante Gedanken. Ich habe diese Herausforderungsgedanke gehabt. Einerseits Begeisterung, weil man denkt, okay, das ist wirklich, das hat Potenzial, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Potenzial, unser Jahr zu verändern zum Beispiel. Aber je mehr man darüber nachdenkt, dann vor allem, ich finde, dieses Alles ist schon krass, oder? Alles. Ja. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das macht es gleich so unglaublich groß. Und man fragt sich dann vielleicht auch, okay, wie soll das gehen? Ja, Opfer, und da haben wir schon verschiedene Dinge gehört. Also es kostet uns etwas, aber natürlich ist es eine Challenge, ja, es ist eine Herausforderung. Und damit wollen wir uns letztendlich heute Morgen in dieser Predigt beschäftigen gemeinsam. Aber bevor wir das tun, möchte ich nochmal diesen Hoffnungsaspekt ein bisschen beleuchten und eine kurze Geschichte erzählen, die mir die Silvia erzählt hat letzten Sonntag, weil die Kinder im Kigo, die sind ja uns oft voraus schon. Ja, also unser Kigo ist so gut. Ja. Wirklich, ist so gut. Die Kids sind, die preschen voran und die haben das schon behandelt letzte Woche. Und da waren dann verschiedene Sachen und dann haben sie auch darüber gesprochen, aber die Frage, die sehr interessant ist, was würde passieren, wenn du das machst? Was würde passieren, wenn du das machst? Da wird es dann konkret, gell? Und dann sagt eins der Kinder, das ist brillant, ich schaue, dass ich es richtig sage, alles würde schöner werden. Krass, oder? Bäm! Also eigentlich sollte man die Kinder mehr auch was sagen lassen manchmal. Alles würde schöner werden. Und irgendwie in unserem Herzen, ich hoffe, es geht bei dir auch oft, denken wir, ja, stimmt. Alles würde schöner werden. Da ist dieses Potenzial der Liebe. Da ist Kraft, da ist was. Wenn wir das tun würden, dann würde alles besser werden. Oder zumindest vieles würde wirklich besser werden. Und wir wissen das tief drin in uns. Wir spüren das, das ist wahr. Das ist wahr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Übrigens, ein Ziel meiner Predigt ist, dass ihr alle diesen Vers am Ende auswendig könnt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wo steht es? 1. Korinther 16, Vers 14. Ist gar nicht so schwer. Und ich glaube, eben wenn man es internalisiert, wenn man es lernt, wenn es einen begleitet über das Jahr, dann hat es wirklich das Potenzial, dein Leben zu verändern, dein Jahr zu verändern, deine Umgebung zu verändern und so weiter. Okay, jetzt schauen wir ein bisschen genauer hin, wie, was, wo, warum. Worum geht es hier? Was ist der Zusammenhang? Weil das ist immer ganz wichtig bei einem Vers, Grundregel der Bibelauslegung. Wenn da jetzt ein einzelner Vers ist, dann will ich immer wissen, wo steht der? Auf wer schreibt an wen? In welchem Zusammenhang steht es? Damit ich diesen Vers auch richtig verstehe. Und das werden wir jetzt einfach auch tun. Wir haben schon gemerkt, da steht 1. Korinther 16, 14. Das heißt, da steht im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief, im Kapitel 16. Und wenn du ein bisschen Bibel schon gelesen hast, weißt du, recht viel mehr Kapitel gibt es gar nicht im Korintherbrief, im 1. Es sind nämlich 16 Kapitel, das heißt, es steht am Ende dieses Briefes. Und am Ende von Briefen im Neuen Testament wird es oft praktisch. Das heißt, es steht im praktischen Teil. Korinth war eine Stadt, da ist eine Gemeinde gegründet worden von einem gewissen Paulus, dem Apostel Paulus, hast du wahrscheinlich schon mal gehört davon. Und er schreibt das an diese Leute in Korinth. Und wenn man diese ganzen Brief liest, dann merkt man, der Paulus hatte so eine spezielle Beziehung zu den Korinthern. Es war nicht immer ganz spannungsfrei, war nicht ganz ohne. Und das lag auch daran, dass die Korinther beeinflusst wurden von dem Ort, wo sie gelebt haben, Korinth. Das war eine spezielle, sehr spezielle Stadt. Korinth hat sich ausgezeichnet dadurch, dass sie ein wichtiger Knotenpunkt war, ein Handelszentrum, weil dort nämlich sich überschnitten Seewege und Landwege. Das heißt, es war einfach ein wichtiger Schnittpunkt. Und dadurch war es auch ein Schmelztiegel, nicht nur für wirtschaftliche Fragen, sondern da wurde auch alles zusammengemixt und kam alles zusammen, was es so gab an Kultur und Religion auch. Das heißt, diese Stadt war voll von verschiedensten Religionen, religiösen Praktiken, die teilweise auch sehr sexuell angehaucht waren oder geprägt waren, aber auch verschiedenste andere Philosophien kamen da hinzu. Also ein ganz wilder Mix in dieser Stadt. Und wenn man so es platt sagen würde, könnte man sagen, das war so, was soll man sagen, multireligiös, philosophisch plus Seemänner. Raue Seemänner. Und dann musst du dir vorstellen, was da passiert. Wow. Das ist schräg. Ja? Das ist krass. Und man könnte vielleicht heute sagen, das ist so ein New York oder Berlin, ja? So eine Multikulti-Zentrum, wo einfach viele Leute zusammenkommen, wo enormes Potenzial ist, eine enorme Kreativität auch. Aber auch, wenn man so durch die Stadt geht, man sich denkt manchmal, es ist ein bisschen schräg. Ja? Beziehungsweise auch, da sind viele Leute, auch verschiedene Gruppen, die vielleicht gar nicht unbedingt was miteinander zu tun haben wollen. Und dann auch schottert man sich vielleicht auch ein bisschen ab. Also das hat so ein bisschen was Hartes, Asoziales manchmal. Ja, weil es ist halt so, in der Großstadt, man öffnet sich nicht dann einfach jedem. Ja? Man redet nicht jeden in der U-Bahn an und so, hey, wie geht's? Und hi, und Christi. Und, ja. Versteht sie? Also so, und das ist auch, was Korinth geprägt hat und die Korinther bis in die Gemeinde hinein. Die haben angefangen, Jesus nachzufolgen und trotzdem kann man eigentlich sagen, auch sie waren sozial ein bisschen rückständig. Ist arg, klingt arg, aber es war so. Und das sieht man eben durch den ganzen Brief hindurch. Da steht schon in Kapitel 1, hört auf zum Streiten. Da gibt es Spaltungen unter euch. Also da werden Spaltungen angesprochen. Da werden sexuelle Eskapaden angesprochen. Und das inmitten einer Gemeinde, die eigentlich sehr reich gesegnet war, wo Gott einfach gewirkt hat. Und trotzdem, es menschelt. Ja, da sind Menschen da. Echte Menschen, die auch geprägt werden von ihrer Umgebung. Und wir glauben es ja oft nicht, aber es ist so. Unsere Umgebung prägt uns. Deine Umgebung, deine Lebensumgebung, sie prägt dich. Und so komme ich zu der schockierenden Feststellung, dass wenn der Apostel Paulus das sagt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe zu diesen Korinthern, dann sagt er, und ich werde es jetzt noch ein bisschen mehr untermauern, damit ihr nicht sagt, das ist ja jetzt total in die Haare herbeigezogen, Tobi, aber ich glaube, dass er im Kern sagt, liebe Leute, seid bitte nett zueinander. Das klingt jetzt total platt und ich will diesen Vers auch nicht herunterspielen. Aber ich glaube, das ist so wirklich dieser Startpunkt von dem, was er sagen will in diesem Vers. Und ich werde es euch jetzt auch gleich noch ein bisschen mehr beweisen oder noch meine These untermauern. Seid bitte wirklich nett in allen den Dingen, die ihr tut. Hört euch das zum Beispiel an, Vers 10. Das ist 4 Verse vor unserem Jahresvers. Wenn Timotheus zu euch kommt, achtet darauf, dass er ohne Angst bei euch sein kann. Denn er arbeitet genauso wie ich für den Herrn. Ich habe in meiner Bibel hingeschrieben, arg, dass er das sagen muss. So habe ich es hingeschrieben. Schon krass, oder? Jetzt machen wir einen Sprung zum Vers 15. Das ist der Vers nach unserem Jahresvers. Da steht Folgendes. Noch eins, Geschwister. Das ist wie bei einer Apple-Präsentation. One more thing. Ihr kennt die Familie des Stephanas. Das waren die ersten, die in Achaia, das ist die römische Provinz, wo Korinth war, an Jesus Christus glaubten. Sie haben sich ganz in den Dienst für das Volk Gottes gestellt. Weiter. Ich bitte euch, ordnet euch solchen Menschen unter. Begegnet allen, die mitarbeiten und sich abmühen, mit Achtung. Schon interessant, oder? Das ist der Kontext, der unmittelbare Kontext von unserem Jahresvers. Der Apostel muss tatsächlich den Leuten sagen in Korinth, behandelt bitte die Mitarbeiter gut. Es ist erschütternd, aber gleichzeitig ist es auch ein Trost. Es nimmt so aus diesem Vers heraus diese Perfektion. Ja, ihr müsst in allem Liebe und ihr schwebt über Wolken und die FCG Steierleute, boah. Es fängt an mit sehr bodenständigen Dingen, nett und freundlich zu sein. Ja, gelingt uns am Sonntag eh meistens ganz gut. Aber wir reden jetzt dann auch gleich noch ein bisschen über den Alltag. Aber an der Stelle möchte ich mich bedanken für über 10 Jahre Dienst inzwischen in dieser Gemeinde, wo ich großteils ohne Angst euch dienen konnte. Und wirklich das Gefühl hatte, dass ihr, meine Familie und mich, dass ihr unsere Arbeit auch respektiert. Es ist wirklich ein Vorrecht. wenn man das liest, denkt man sich, wow, gar nicht so schlecht, die Arbeitsstelle. Es kann ganz anders laufen. Leute, wenn der Timotheus zu euch kommt, der soll keine Angst haben. Ich meine, es ist wirklich schräg. Ja? Da lernt man was beim Bibellesen. Das ist, und man kommt auch drauf, was manches auch gut läuft. Oder besser läuft als bei anderen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es klingt eben zuerst mal sehr unmöglich, aber beim genaueren Hinsehen merkt man es, dass Lieben, Dinge in Liebe zu tun, auch ganz viel mit diesen Basic-Sachen zu tun hat, wie Freundlichkeit, Respekt, jemand annehmen und nicht gleich irgendwie sagen, wer ist Timotheus, bitte? Ja. Oder diese A-Familie, war, ja mei, die waren die Ersten, die Christen waren und also machen sie nur wichtig oder was auch immer. Also scheinbar gab es so Tendenzen. Also es beginnt mit sehr selbstverständlichen Dingen eigentlich, alles in Liebe zu tun. Macht es aber auch nicht jetzt gleich total super simpel. Aber es zeigt uns, es muss nicht so quasi gleich das, und das schauen wir uns jetzt gleich an, es sollte natürlich sein, ja, das volle Paket von Liebe. Und wir finden ja im 1. Korintherbrief, interessanterweise, wir sind im 1. Korintherbrief, die umfangreiche Definition, was Liebe ist. Ihr kennt es wahrscheinlich. 3 Kapitel weiter vorne, im Kapitel 13. 1. Korinther 13, ab Vers 4, möchte ich euch ein bisschen was vorlesen. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Habt die Gemeinde in Korinth im Hintergrund? Irgendwie macht ziemlich viel Sinn. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Und dann ging es noch 2 bis 3 Verse weiter und es steigert sich bis dahin, dass es steht, die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung. Sie bleibt bestehen, was auch geschieht. Also ist schon mega krass. Aber wo ist unser Startpunkt? Ich habe es unterstrichen. Wo beginnt die Liebe? Liebe, gehen wir nochmal zurück, Esther. Genau, Liebe ist geduldig und freundlich. Liebe ist geduldig und freundlich. Das ist so dieser Startpunkt. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus anspricht. Startet mal mit Liebe. Alles, was ihr tut, geschieht mal in einer Freundlichkeit, in einer Sanftmut. Also dieses freundlich, kommt nur einmal vor, genau dieses Wort kommt nur einmal vor im Neuen Testament. Und man könnte es auch übersetzen mit, manche Bibeln schreiben gut oder Güte, aber ich finde, das ist zu groß fast. Es meint eigentlich eher so, in Englisch heißt Gentleness, sanft. Ja. Geht sanft miteinander um. Geht es freundlich miteinander um. Das ist das, was hier, glaube ich, sehr gut trifft auch. Das heißt, das ist unser Startpunkt. Und ich will jetzt nicht das runterspielen und sagen, wir verwerfen alles andere, alle anderen Aspekte von dem, was Liebe ist. Aber ich glaube, es beginnt mit sehr niederschwelligen Dingen. Darum war das cool. Ich glaube, irgendwer hat von euch gesagt, ziemlich am Anfang gleich begrüßen. Das hat wirklich schon ganz viel damit zu tun, Dinge in Liebe zu tun, alles in Liebe zu tun, den anderen wahrzunehmen, ihn zu begrüßen, zu sagen, hallo, schön, dass du da bist, aufeinander zuzugehen und sanft zueinander zu sein und den anderen nicht gleich die Faust ins Gesicht zu haben. Ja, ja, ein Lehrer von uns hat gesagt, das Erste, was dir begegnet im Gemeindedienst, ist die ausgestreckte Faust. Das war sehr motivierend. Ich weiß nicht, er hat ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Uns ist das nicht gleich begegnet. Ja, danke dafür. Also es beginnt mit diesen Basics, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Respekt vom anderen, aber es ist natürlich trotzdem nicht immer leicht, das gleich umzusetzen. Und darum kommen wir jetzt auch so ein bisschen zum Alltag. Hier im Gemeindekontext gelingt es uns ja oft ganz gut, für so 2-3 Stunden uns gut zu vertragen, nett zueinander zu sein oder? Funktioniert meistens. Und schwieriger wird es aber gerade auch mit den Leuten oftmals, die wir am meisten sehen, die wir eigentlich auch am meisten lieben, oft unsere Familie, Leute um uns herum. Man viel sehen tust du auch, und das ist der ganz kritische Bereich, deine Arbeitskollegen. Die siehst auch viel. Und von manchen Arbeitskollegen wirst du auch sagen, ja, die liebe ich überhaupt nicht. Ja. Aber da ist es besonders wichtig zu sagen, okay, ich möchte alles, auch mein Arbeitsleben, in Liebe angehen. Und wir haben gerade gesehen, so dieser Startpunkt aus 1. Korinther 13 ist eben Freundlichkeit. Dem anderen sanft begegnen. Das ist unser Startpunkt und von da arbeiten wir dann weiter. Arbeit, Schule, Familie, Herausforderung. Es ist eine Herausforderung. Ich merke so oft, ich liebe meine Kinder, aber geduldig und freundlich zu sein mit ihnen ist eine Herausforderung. Und ich weiß, ich bin der Einzige im Raum, dem es als Elternteil so geht. Drum betet für mich. Es ist herausfordernd. Es ist herausfordernd. Und wir fragen uns, wie soll es gelingen? Wie soll es gelingen? Übrigens, ich habe noch was gefunden, einen kleinen Beweis, dass wir und die Korinther uns doch gar nicht so unähnlich sind. Paulus sagt ja quasi, hey, seid bitte nett zueinander. Ich habe ihm einen Artikel entdeckt, der kommt Juli 2023, also ein halbes Jahr. Und da steht Folgendes: Aus Sicht ausländischer Arbeitskräfte, die bei uns arbeiten, ist niemand unfreundlicher als die Österreicherinnen und Österreicher. 50 Länder und wir sind die Top 1. Und da sieht man wieder den Unterschied zwischen nach Österreich kommen als Tourist, wo dich alle freundlich grüßen, weil sie dafür bezahlt werden, und im Hotel oder so, ja. Und dann aber in den Arbeitsmarkt hineinzukommen, wo da eben abgefragt wurde unter der Kategorie Eingewöhnung, Freundlichkeit. Und die Leute tun sich hart, sich einzugewöhnen in Österreich, weil die Freundlichkeit einfach irgendwo nicht so da ist. Es tut weh, ja. Ich meine, wir sagen alle, nein, das stimmt ja überhaupt nicht. Und, ja, so haben es die Leute wahrgenommen. Zitat, es fehlt den Österreichern ein bisschen an Wärme, wird eine Spanierin zitiert. Andere Arbeitskräfte beklagten die Schwierigkeit, Freunde oder überhaupt neue Leute kennenzulernen. Also wir sind womöglich ein bisschen korinthischer, als uns lieb ist. Ja. Es ist nicht einfach. Und ich weiß natürlich, vielleicht ist es irgendwie verfälscht, diese Statistik und so weiter, aber Top 1 ist trotzdem nicht cool in der Kategorie. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Gibt es übrigens jemanden, der sich traut, das einfach so zu sagen, um zu beweisen, dass er es auswendig kann. Und kannst du mal auf B drücken, Esther, bei der Tastatur? Ja, genau. Wer traut sich? Es gibt einen Preis. Ja?
Wer kann empfehlen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, 1. Korinther 16, Vers 14.
Ja, sie hat sich getraut. Sie kriegt das jetzt eingerahmt. Tja, das ist vom Kigo produziert. Das ist übrig geblieben. Aber für alle anderen, die sich jetzt nicht getraut haben, das ist unsere erste Infozettel-Bastel-Edition. Wenn du das knickst so, hast du ein Aufstellding und es ist ein dickes Papier heute. Das heißt, jeder von euch, der den Infozettel hat, hat so einen Aufsteller dabei für das kommende Jahr, um weiter an diesem Vers zu arbeiten, zu verinnerlichen, zu lernen. Okay, damit komme ich eigentlich schon so zu unserer spannendsten Phase und auch dem Landeanflug dieser Predigt, und zwar die Frage, wie soll uns das gelingen? Oder? Das klingt ja alles schön und nett, was ich da jetzt sage, aber wie funktioniert es im Alltag? Wie funktioniert es im Alltag mit den Arbeitskollegen? Wie funktioniert es im Alltag mit der Familie, mit Leuten, denen ich begegne, und Herausforderungen im Lieben? Weil letztendlich Liebe ist etwas, natürlich kann ich alle möglichen Sachen mit Liebe machen, die nichts mit Menschen zu tun haben. Ja? Also irgendwie liebevoll den Boden wischen und so. Man bedeutet wahrscheinlich einfach, den Boden gut zu behandeln, dass er möglichst lang hält oder so. Aber die Essenz des Verses ist, glaube ich, schon Mensch, Beziehung und so weiter. Wie kann es gelingen? Und ich könnte jetzt alle möglichen Dinge aufzählen, wie zum Beispiel Gebet dafür. Ja, definitiv. Ihr findet zum Beispiel unter dem Bastel, also unter dem Bildteil, noch verschiedenste Bibelstellen zum Vertiefen. Also ich ermutige euch vielleicht in der kommenden Woche einfach in eurer Andachtszeit einfach diese ganzen Bibelstellen durchzuarbeiten, weil da gibt es so viel mehr zum Sagen über Liebe. Wir wollen wahrscheinlich jetzt im Februar starten mit einer Serie über den ersten Johannesbrief. Das heißt, wir werden das Thema weiter noch behandeln. Also das ist ein Schlüssel. Beten, auch damit beschäftigen, was sagt das Wort Gottes über Liebe, um mehr zu verstehen, was Liebe ist, wie Gott Liebe definiert und so weiter. Wir können auch beten, dass uns Gott seinen Heiligen Geist mehr schenkt, weil Gottes Geist ist ein Geist der Liebe. Römer 5,5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist alles gut, das wollen wir tun. Aber ich würde es runterbrechen auf das Allerwichtigste, damit es gelingen kann. Es ist diese Beziehung zu Jesus. Wir brauchen die Beziehung zu Jesus, der seine Liebe uns bewiesen hat. Ich möchte euch vorlesen von Johannes. Er hat ganz viel geschrieben darüber, die Beziehung zu Jesus und über Liebe. Er verknüpft es. Er sagt, wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und dann schreibt er weiter, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das Leben haben. Und dann schließt er diesen ganzen Abschnitt ab, du kannst es selbst nachlesen, steht auch auf dem Zettel. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Basis, auf der wir stehen, um das irgendwie nur möglich zu machen, dass das Realität wird in unserem Leben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Silvia hat mich an eine Predigt oder Andacht erinnert, die mal vor 15 Jahren, die wir gehört haben. Und ich fand das gut. Darum habe ich das mitgenommen. Ich kann das nur weitergeben, wenn ich selbst habe. Liebe. Silvia kann es nur weitergeben, wenn sie es hat. Liebe. Niki kann es nur weitergeben, wenn sie es hat. Joel kann es nur weitergeben, wenn er es hat. Rainer kann es nur weitergeben, wenn er das hat. Und so weiter. Und genau das Gleiche gilt für die Claudia. Und so geht das nur, es weiterzugeben, wenn ich es selbst empfangen habe. Das ist eine ganz wichtige Sache. Genau, lasst es ruhig ein bisschen rotieren, dieses Symbol der Liebe des Herz. Wenn wir erkennen, erleben, verstehen, von Gott auch offenbart bekommen, weil oft braucht man wirklich da einen Knopf, der irgendwie aufgeht, dass wir geliebt sind von Gott, dann kann ich was weitergeben. Und ich möchte den Abschluss dieser Predigt einen Predigerkollegen machen lassen. Und er macht dann auch gleich eine Einleitung fürs Abendmahl. Und dieser Predigerkollege heißt Timothy Keller. Er ist im Mai 2023 verstorben, aber er hat uns ganz viel hinterlassen in verschiedensten Büchern, wo es sich immer um Jesus dreht. Das ist gut. Und ich möchte euch ein bisschen an den Aspekt noch zeigen, das ist auch angesprochen worden von euch im Vorfeld oder in dieser Predigt. Es ist ein Opfer. Zu lieben ist immer Opfer. Du gibst etwas her. Du gibst etwas her. Es kostet dich. Und er kann es so gut beschreiben, ich könnte es nicht. Darum möchte ich euch einfach ein bisschen da mit hineinnehmen in diese Gedanken. Das sind jetzt ein paar Minuten, die ich lese. Ich hoffe, ihr könnt dem folgen, aber ich glaube, es geht. Ich habe es verstanden, nachdem er Beispiele genannt hat. Und damit wird es jeder verstehen. Er schreibt hier unter folgender Überschrift, ein freiwilliges Opfer. Es geht darum, dass du geliebt bist. Und Tim Keller gibt die Antwort auf die Frage, warum überhaupt das Kreuz, warum dieser brutale Tod Jesu, ist das nicht irgendwie primitiv, ja, und schlimm, ja, dass er da stirbt für uns? Und da gibt es ja auch die Frage, die jetzt gleich von ihm aufgeworfen wird. Wenn Gott wirklich ein liebender Gott ist, warum vergibt er den Menschen nicht einfach so? Warum musste Jesus leiden und sterben? Warum musste er ein Lösegeld sein? Warum? Lassen Sie mich die Antwort so anfangen. Jesus musste nicht sterben, obwohl Gott uns liebt, sondern weil Gott uns liebt. Und er musste sterben, weil alle Liebe, die das Leben verändert, die Qualität eines stellvertretenden Opfers hat. Keine Angst, wenn du es jetzt nicht verstanden hast, ich habe es auch nicht verstanden. Aber jetzt kommen Beispiele und die sind gut. Lassen Sie uns weiter darüber nachdenken. Wenn Sie einen Menschen lieben, dem das Leben gelingt und der keine größeren Probleme hat, kostet Sie das nichts. Oder fast nichts. So eine Liebe macht richtig Spaß. Wahrscheinlich gibt es in Ihrer Nachbarschaft 4 oder 5 solche Personen. Machen Sie sie ausfindig und Sie werden Freunde sein. Aber wenn Sie versuchen, jemanden zu lieben, der in Not ist, der verfolgt wird oder tiefe seelische Verletzungen mit sich herumträgt, das kostet. Solch einen Verletzten können Sie nicht lieben, ohne selbst verletzt zu werden. Sie müssen die Probleme und Verletzungen des Menschen gewissermaßen auf sich nehmen, sodass sein Schmerz Ihr Schmerz wird. Es gibt viele Verletzte und Verwundete unter uns. Das Schiff Ihrer Seele ist am Sinken. Sie haben brennende Schmerzen und brauchen so dringend jemanden, der sie liebt. Und wenn Sie sie besuchen, also jemand, der in Not ist, möchten Sie am liebsten auf Ihre innere Uhr schauen und sich so anständig wie es geht davonstehlen. Denn es ist Schwerarbeit, Ihnen zuzuhören mit all Ihren Problemen. Der Freund eines Menschen mit einer verletzten Seele zu sein, kann einen fix und fertig machen. Aber diese Menschen können ihre seelischen Batterien nur dann wieder aufladen, wenn jemand sie liebt. Aber sie lieben heißt, die eigene Batterie leer werden zu lassen. Ein Teil dessen, was in meiner Seele ist, muss ich gleichsam an sie abgeben. Und dazu muss ich selber ein Stück weit leer werden. Wenn wir, um unsere seelische Wellness zu schützen, diesen Menschen aus dem Weg gehen, gehen sie unter. Sie lieben heißt, sich für sie opfern. Anders geht es nicht. Und jetzt sagt er wieder das, was er am Anfang gesagt hat. Wir werden es wahrscheinlich besser verstehen. Jede echte, das Leben verändernde Liebe ist ein stellvertretendes Opfer. Das ist Liebe. Liebe ist immer mit einem Preis verbunden. Es kostet immer etwas. Aber es verändert auch tatsächlich etwas, wenn es echte Liebe ist. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Jetzt kommt es nochmal zum Vertiefen. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Alle echte, das Leben verändernde Liebe ist ein stellvertretendes Opfer. Und wir merken es ja auch schon, allein freundlich, geduldig, sanft zu sein, kostet dich schon etwas. Und das ist nur der Anfang von Liebe. Wenn Sie je einen Menschen geliebt haben, der zerbrochen war, der schuldig war, der elend war, dann haben Sie ein stellvertretendes Opfer gebracht. Im vorletzten Kapitel habe ich bereits mehrere Beispiele dafür genannt. Hier ist ein weiteres Beispiel dafür. Vor einigen Jahren las ich in der Zeitschrift National Geographic von ein paar Förstern, die nach einem Waldbrand im Yellowstone-Nationalpark einen Berg hinaufstiegen, um sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen. Einer von ihnen fand einen Vogel, der an einem Baumstamm kauerte und von dem nur noch eine verkohlte, von Asche bedeckte Hülle übrig war. Der Förster, dem halb schlecht wurde von dem makaberen Anblick, stieß den toten Vogel mit einem Stock um. Und 3 winzige Küken trippelten unter den Flügeln ihrer toten Mutter hervor. Als das Feuer kam, war die Mutter an ihrem Platz geblieben, anstatt fortzurennen. Weil sie bereit war zu sterben, waren die Küken und deren Flügeln am Leben geblieben. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Lukas überliefert seinen Abendmahlsbericht mit folgenden Worten. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt hier, dass die Jünger, ja alle, die an ihn glauben, zur Erinnerung an ihn das Brot essen und aus dem Kelch trinken sollen. Diese Praxis wird in der Bibel das Abendmahl des Herrn, auch Tisch des Herrn oder Brotbrechen genannt. Die heutigen Kirchen nennen es Abendmahl, Herrenmahl, Kommunion und Eucharistie. Das Brot, das beim Abendmahl gebrochen und ausgeteilt und gemeinsam gegessen wird, ist die Erinnerung an den Leib Christi, der am Kreuz für unsere Sünden dahingegeben wurde. Und der Wein, der zum Trinken ausgegossen wird, soll uns an das Blut Christi erinnern, das am Kreuz für unsere Sünden vergossen wurde. Wer also dieses Brot isst und diesen Wein trinkt, wird damit an die sich aufopfernde, stellvertretende Liebe Jesu erinnert. Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Letzter Abschnitt. Jesus sagt, nehmt. Er sagt uns, dass wir das, was er für uns getan hat, persönlich und aktiv annehmen, ergreifen müssen. In manchen Abendmahlsliturgien sagt man bei der Austeilung des Mahles, kommt, denn es ist alles bereit, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Liebe ist geduldig und freundlich. Ich habe nur dann etwas von einer Speise, wenn ich sie zu mir nehme und sie verdaue. Es ist möglich, vor einem reich gedeckten Tisch zu sitzen und zu verhungern. Damit ein Mahl mich ernähren kann, muss ich es auch zu mir nehmen. Es kann noch so perfekt zubereitet sein. Ich habe nichts von ihm, wenn ich nicht zugreife und esse. Indem ich am Abendmahl teilnehme, sage ich, dies ist die eigentliche Speise, die ich brauche. Christi, bedingungslose Liebe zu mir. Ich denke, besser kann man nicht das Abendmahl präsentieren und auch zeigen, worauf unsere, wie es gelingen kann, alles, was wir tun, in Liebe zu tun. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So kann es gelingen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14. Wir starten mit Geduld und Freundlichkeit und von da aus gehen wir dann weiter. Ich schließe mit Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, wie groß deine Liebe ist, dass du bereit warst, ein Opfer zu bringen, das dich wirklich etwas gekostet hat. Wir danken dir für dein Vorbild. Und wir laden dich ein, in unser Leben zu kommen und uns zu erfüllen mit deiner Liebe. Wir brauchen deine Liebe. Und das wollen wir auch bekennen in diesem Abendmahl. Wir brauchen deine Liebe. Und wir wollen sie mehr erkennen. Und wir bitten dich um deine Hilfe, dass wir deine Liebe weitergeben. Dass wir anders die Dinge angehen, durch dich. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.